Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. In Matthäus 28, Vers 18, da sagt Jesus: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Das ist die Botschaft von Himmelfahrt. Jesus hat sich gesetzt zur Rechten Gottes und vom Thron Gottes aus regiert er diese Welt. Wenn diese Botschaft in unser Herz sinkt, dann kann das ein großes Vertrauen auslösen. Das Wissen, derjenige, der die Welt regiert, ist genau der gleiche, der für mich gestorben ist. Es ist derjenige, der mich Bruder und Freund nennt, derjenige, dessen Jünger ich bin und dem ich nachfolgen darf. Der regiert die Welt. Darum muss mir alles zum Besten dienen, weil er derjenige ist, der alles lenkt und leitet. Mit diesem Wissen können wir vertrauen und mit diesem Wissen können wir auch zu unseren Mitmenschen gehen, wie Jesus das hier angesprochen hat, dass wir Zeugnis geben von dem, was Jesus uns gelehrt hat, was wir erfahren durften oder dürfen als seine Jünger, das geben wir weiter. Nicht so unter der Maßgabe, oh, wir müssen uns da gegen eine Übermacht durchsetzen, sondern in dem Wissen, Jesus ist der Sieger. Jesus sitzt zur Rechten Gottes und regiert die Welt. Das wollen wir uns verdeutlichen im heutigen Gottesdienst und zu Beginn beten wir gemeinsam und ich bitte euch dazu aufzustehen. Herr Jesus, wir loben und preisen dich. Heute wollen wir uns vor Augen malen, wie du zur Rechten Gottes sitzt, wie du von dort aus die Welt regierst. Herrlich und mächtig bist du, so wie du gesagt hast, dir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Bitte hilf, dass diese Botschaft tief in uns, in unser Herz sinkt, dass es dort Frucht bringt und wir dir vertrauen, dass wir wissen, dass du uns sendest zu unseren Mitmenschen und dass wir Zeugnis geben können und dürfen davon, dass du die Welt erlöst hast und dass du der Herr bist, der wiederkommt. Bitte stärke unseren Glauben durch deinen Heiligen Geist, benutze dazu auch diesen Gottesdienst. Amen. Wir nehmen Platz und hören auf das erste Lied. Es heißt, du kamst zu uns. Ich lese euch den Bericht vor, den Lukas aufgeschrieben hat, wie Jesus in den Himmel aufgenommen wurde. Diesen Bericht lesen wir in der Apostelgeschichte, erstes Kapitel, die Verse 4 bis 11. Da heißt es: Als Jesus wieder einmal bei ihnen war und mit ihnen aß, da schärft er ihnen ein: Bleibt in Jerusalem und wartet auf den Geist, den mein Vater versprochen hat. Ich habe euch sein Kommen angekündigt, als ich euch sagte: Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet schon bald mit dem Geist Gottes getauft werden. Die Versammelten fragten Jesus: Herr, wirst du dann die Herrschaft Gottes in Israel wieder aufrichten? Jesus antwortete: Mein Vater hat festgelegt, welche Zeiten bis dahin noch verstreichen müssen und wann es soweit ist. Ihr braucht das nicht zu wissen. Aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und dieser Geist wird euch die Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans äußerste Ende der Erde. Während er das sagte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf, sodass sie ihn nicht mehr sehen konnten. Als sie noch wie gebannt nach oben starrten und hinter ihm her sahen, standen plötzlich zwei weiß gekleidete Männer neben ihnen. Ihr Galiläer, sagten sie, warum steht ihr hier und schaut nach oben? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, der wird auf dieselbe Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt weggehen sehen. Wir hören nun auf das Lied »Herrlicher Tag«.
Ja, doch, das ist richtig. Weil das ist ja was ganz anderes, plötzlich immer nur Vortragslieder zu singen. Ne? Ich denke, wir sollten schon mal applaudieren, aber nicht nur einer, sondern alle. Also, los! Nein, das will ich schon nochmal sagen. Also wir finden das als Gemeindeleitung ganz toll, dass alle Gottesdienstmitarbeiter so einfach bereit sind, doppelte Schicht zu machen. Das ist ja immer doppelte Arbeit und gerade auch Vortragslieder zu singen, das ist nochmal ein ganz anderer Schlag. Also vielen Dank. Wir als Gemeinde sind sehr dankbar dafür. Bitte? Ja, wir als Gemeinde, genau, du gehörst ja dazu. Genau. Ach so, ja, danke. Also wir sind uns alle dankbar. Das ist doch gut. Ja, ich habe schon gesagt, die Botschaft von Himmelfahrt, die lautet ja, Christus lenkt die Welt. Christus lenkt die Welt. Er hat alle Macht. Christus ist aufgefahren in den Himmel und er sitzt nun zur Rechten Gottes. In den früheren Zeiten, da saßen die Könige auf ihren mächtigen Thronen und rechts neben ihnen saß ihr erster Minister oder Kanzler. Und daher ist das Bild entlehnt, denn dieser Kanzler verkündigte den Willen des Königs. Er gab die Befehle und was dieser erste Minister und Kanzler sagte, das wurde durchgesetzt, ohne Wenn und Aber. Es war schlichtweg Gesetz, was dieser zur Rechten des Königs verkündigte. Himmelfahrt heißt also, da sitzt Christus, unser Herr, Bruder, Freund, zur Rechten Gottes und er regiert von dort aus die Welt, gemeinsam mit dem Vater. Da gibt es ja keine Meinungsverschiedenheiten, die sind eines Wesens. Deswegen kann man das auch immer wechselseitig sagen, Gott regiert die Welt, Christus regiert die Welt, das ist das Gleiche. Jesus sitzt zur Rechten und regiert die Welt. Das ist eine Botschaft, die ist heute, am heutigen Tage, aktueller denn je. Denn die Welt scheint außer Kontrolle geraten zu sein. Corona wütet und der Ausgang ist ungewiss. Wird das jetzt besser und in ein paar Monaten können wir hier wieder ganz normal feiern und alles ist in Ordnung oder wird das immer schlimmer? Mutiert der Virus und wird vielleicht irgendwann auch für junge Menschen gefährlich? Wie sieht das mit der Wirtschaft aus? Kann man die wieder hochfahren? Ja, jetzt hat man die einfach runtergefahren. Ob man die wieder hochfahren kann, das weiß man nicht. Das hat man noch nie probiert. Man hofft es. Aber was wird? Nutzen vielleicht böse Mächte das irgendwann aus? Ja, dass die Mächtigen dann aus der Deckung kommen und sagen, so, jetzt hole ich mir aber ein großes Stück vom Kuchen hier und nutze das aus, was ich mir sonst vielleicht nicht trauen würde. Das ist alles ungewiss, keiner weiß es. Aber wir vergewissern uns heute, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Auch wenn das in den Nachrichten anders sich anhört, Christus sitzt auf dem himmlischen Thron und er regiert die Welt. Wie er das tut, erklärt uns der Prophet Jesaja. Sein prophetisches Auge sah nicht nur voraus, dass Christus einmal herrschen würde, sondern Jesaja erkannte auch, wie Christus herrscht. Und das sagt er uns in einem Text, einem prophetischen Text, wo er eben zum Teil etwas aus seinem Umfeld herausnimmt, um über die Herrschaft Gottes zu sprechen, aber auch vorausschaut auf die Herrschaft, die Jesus ausüben wird. Den Text lese ich euch vor. Und der Text ist ein bisschen länger als sonst. Und damit wir den Überblick behalten, machen wir es so. Ich lese immer einen kleinen Abschnitt. Dann fasse ich das Wichtigste zusammen, dass wir das abgespeichert haben und dann lese ich den nächsten Abschnitt. Also wir fangen an, Jesaja 41, ab Vers 21. Zunächst 21 bis 24. Bevor ich lese, eine Vorbemerkung. Und zwar kreiert Jesaja hier eine fiktive Szene. Und zwar stellt er sich hier so vor oder malt uns das vor Augen, dass sich die Götter der Völker versammeln. Ja, das ist ein literarischer Kunstgriff. Jesaja glaubt nicht, dass es andere Götter gibt, aber er ist eben in diesem Umfeld, wo verschiedene Völker verschiedene Götter haben. Und deswegen spricht er hier von einer Götterversammlung. Und in dieser Götterversammlung tritt der Gott Israels, also der einzige wahre Gott, vor. Und er sagt, ihr seid keine echten Götter, sagt er zu den fiktiven anderen Göttern. Ihr seid keine anderen Götter, denn ihr könnt den Verlauf der Geschichte nicht vorhersagen. Eure Propheten wissen nicht, was passiert. Ja, wenn man mal darauf achtet, was sie sagen, sie können die Zukunft nicht voraussagen. Meine Propheten haben die Zukunft vorausgesagt. Und warum konnten sie das? Weil ich der Herr der Geschichte bin, weil ich die Geschichte lenke und ich habe es meinen Propheten gesagt. Deswegen haben sie die Weltereignisse richtig vorhergesagt. So greift der Gott Israels die anderen Götter an in dieser fiktiven Götterversammlung. Und da hören wir mal rein, Vers 21. Der Herr, der König Israels, sagt zu den Göttern der Völker: Stellt euch auf zum Prozess, bringt eure Beweise vor. Lasst uns hören, was ihr vollbracht habt. Erzählt es uns, wir lassen uns gerne belehren. Oder sagt uns voraus, was ihr in Zukunft vollbringen wollt. Dann werden wir euch glauben, wenn es eintrifft. Sagt doch irgendwas voraus, etwas Gutes oder etwas Schlimmes, dann werden wir alle erkennen, dass ihr Götter seid und wir werden Respekt vor euch haben. Aber ihr seid ja nichts und könnt auch nichts. Wer euch liebt, ist mir verhasst. Ihr beeinflusst den Lauf der Geschichte nicht, sagt der wahre Gott Israels zu diesen fiktiven anderen Göttern, weil es euch in Wirklichkeit gar nicht gibt. Ihr seid Gedanken von Menschen, ihr seid ausgedacht. Ihr existiert nicht. Wenn ihr existieren würdet, ihr könntet die Geschichte beeinflussen, aber das könnt ihr nicht. Im Folgenden verweist nun Gott auf seine Macht, wie er die Geschichte gelenkt hat, und er verdeutlicht das an einem Beispiel, und zwar am Beispiel von König Kyros. Der wird hier bezeichnet als der Mann aus dem Osten, in meiner Übersetzung. Der Mann aus dem Osten. Dieser König Kyros, der stammte aus Persien, also heutiges Iran, und der stieg, oder sein Land stieg zu einer Weltmacht auf, ziemlich unerwartet, und sie eroberten das eigentliche Weltreich, nämlich Babylon, und dann setzten sie ihren Eroberungszug immer weiter fort, bis sie irgendwann auch Israel eroberten, also die gesamte damals bekannte Welt. Und es waren die Propheten Gottes, die das vorausgesagt hatten. Und Gott verweist jetzt darauf und sagt, meine Propheten wussten das, weil ich es so bestimmt hatte. Also Vers 25, da sagt Gott, ich erweckte den Mann aus dem Osten und er machte sich auf. Ich rief ihn beim Namen und er kam. Er tritt die Mächtigen in den Staub. Er verfährt mit ihnen wie der Töpfer, der den Ton mit den Füßen stampft. Wer hat das im Voraus angekündigt, sodass wir sagen müssten, er hat Recht gehabt? Keiner von euch hat es angekündigt. Keiner hat es vorausgesagt. Kein Wörtchen hat man von euch gehört. Ich allein, ich habe das den Leuten von Jerusalem angekündigt und der Zionstadt, den Freudenboten, mit dieser Nachricht geschickt. Ich sehe mich um, da sind die Götter alle verschwunden und aus dem Kreis der Völker nimmt sie keiner in Schutz. Niemand antwortet auf meine Fragen. Sie sind alle nichts, die Götter. Sie haben nichts vorzuweisen und ihre Bilder haben schon gar nichts zu bedeuten. Der König Kyros, der die damals bekannte Welt erobert hatte, der hat den Israeliten geholfen. Und zwar deswegen, weil er eine bestimmte Religionspolitik verfolgte, die war anders als die Politik der Babylonier. Die Babylonier haben gesagt, wir zerstören die Religion der Völker, die wir erobern. Wir zerstören deren Kultur und deren Religion und gemeinden sie sozusagen ein dann in die große graue Masse unseres Reiches. Das war die Politik der Babylonier. Der neue Herrscher Kyros allerdings, der hatte eine andere Religionspolitik. Der hat gesagt, nee, wir machen es anders. Ihr dürft eure Religion ausüben. Ihr dürft da euren Tempel bauen. Ihr könnt zurückkehren in eure Heimat, in euer Heimatland. Ihr müsst nicht mehr als Gefangene in Babylon bleiben. Ihr dürft zurück und als Gegenleistung dafür zahlt ihr mir Steuern und macht keine Schererei. Das war sozusagen der Deal, den er da geschlossen hat. Ich erlaube euch eure Religion und ihr seid mir loyal. Niemand hat das vorausgesehen von den Propheten der Götzen und anderen Göttern, sondern nur die Propheten Gottes haben das vorhergesehen. Im letzten Abschnitt unseres Textes spricht Gott nun von seinem Bevollmächtigten. Also neben diese Figur von Kyros tritt eine weitere Gestalt. Und dieser Bevollmächtigte Gottes, der vollstreckt Gottes Plan. Aber nicht wie Kyros mit Gewalt und mit Eroberung, sondern dieser Bevollmächtigte agiert sanft. Er agiert sanft, doch unüberwindlich. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann den Text nicht lesen, ohne daran an Jesus zu denken. Also weiter, Kapitel 42, die Verse 1 bis 4. Der Herr hat gesagt, hier ist mein Bevollmächtigter, hinter dem ich stehe. Ihn habe ich erwählt, ihm gilt meine Liebe, ihm gebe ich meinen Geist. Er wird die Völker regieren und ihnen das Recht bringen. Er schreit keine Befehle und lässt keine Verordnungen auf der Straße ausrufen. Das geknickte Schilfrohr zerbricht er nicht, den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Er bringt dem geschlagenen Volk das Recht, damit Gottes Treue ans Licht kommt. Er selbst zerbricht nicht und wird nicht ausgelöscht. Er führt meinen Auftrag aus und richtet unter den Völkern meine Rechtsordnung auf. Noch an den fernsten Küsten warten sie auf seine Weisung. Gott lenkt die Geschichte. Das möchte uns Jesaja mit dieser Vision, mit diesem prophetischen Wort deutlich machen. Gott lenkt alles nach seinem Plan. Er verspottet die anderen Götter, die das nicht können, deren Propheten nicht voraussagen, was passiert, weil sie eben die Geschichte nicht beeinflussen können. Aber Gott lenkt die Geschichte. Trotzdem geht es und ging es nach menschlichem Maßstab drunter und drüber. Ja, es herrscht Chaos in der Welt. Das war damals zu Israels Zeiten nicht anders als heute. Israels Geschichte war ein Auf und Ab. Da gab es Zeiten, in denen es Israel relativ gut ging, Zeit von König David zum Beispiel. Aber dann gab es auch viele Zeiten, wo Israel militärisch gesehen eins auf die Mütze bekam. Ja, sie wurden erobert und das war grausam für die Leute. Viele Kriege, meistens unterlagen die Israeliten. Wenn Jesaja jetzt also sagt, Gott lenkt die Geschichte, auf den ersten Blick macht das keinen Sinn. Ja, man würde ja sagen, wenn der Gott Israels die Geschichte lenkt, dann müsste doch Israel gewinnen. Aber eben das taten sie nicht. Trotzdem lautet Jesajas Botschaft, gerade in diesem Chaos, in diesem scheinbaren Chaos, erreicht Gott sein Ziel. Das ist ein wichtiger Punkt, der auch heute so gilt. Die Corona-Krise hat die Welt ins Chaos gestürzt. Und wenn man jetzt sagt, das lenkt alles Gott, das macht auf den ersten Blick keinen Sinn. Der erste Gedanke wäre vielmehr, oh, Gott hat die Kontrolle verloren. Ja, wir können hier keine Gottesdienste mehr feiern. Oder vielleicht in Ländern, wo Christen sowieso schon drangsaliert werden, werden sie erst recht jetzt verfolgt und unterdrückt. Ja, wenn die Chinesen jetzt da ihre Suchmaschinen laufen lassen und jeden registrieren und so, ist ja klar, dass sie das auch für andere Zwecke noch ausnutzen werden. Also zunächst der Gedanke, nein, Gott ist die Sache entglitten, so sieht das aus. Doch hier ist Jesajas Botschaft so wichtig. Er sagt, im Chaos erreicht Gott sein Ziel. Und dazu wirkt Gott sowohl im Großen wie auch im Kleinen. Er lenkt einmal das Weltgeschehen und zugleich lenkt er auch das Leben eines jeden Einzelnen. Zunächst einmal lenkt Gott das Weltgeschehen. Das Weltgeschehen scheint chaotisch, doch in diesem Chaos setzt Gott seine Pläne durch. Die Mächtigen sind für Gott wie Marionetten. Gott bedient sich ihrer nach Belieben. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so ein Puppentheater gesehen habt, ja, wo dann so die Bühne ist und da sind so diese Puppen und die tanzen und wenn man sich da so rein versetzt und in die Geschichte reindenkt, dann denkt man, oh, diese Puppen führen ein Eigenleben. Ja, die sagen, was sie wollen und die machen, was sie wollen. Aber wenn man dann genau hinguckt, vielleicht das Licht sich mal ein bisschen spiegelt, dann sieht man da die langen weißen Fäden, die da zur Decke gehen. Und oben über der Decke für uns oder für den Zuschauer nicht sichtbar, sitzt dann jemand und er lässt die Fäden, die Puppen tanzen und zieht an diesen Fäden. Genauso führt Gott die Mächtigen. Es sind Marionetten in seiner Hand. Er ist der Strippenzieher, der alles lenkt und leitet. Jesaja verkündigt und verdeutlicht das am Beispiel des Perserkönigs. In Vers 25, da heißt es: Ich erweckte den Mann aus dem Osten, und er machte sich auf und rief, und ich rief ihn beim Namen, und er kam. Er tritt die Mächtigen in den Staub, er verfährt mit ihnen wie der Töpfer, der den Ton mit den Füßen stampft. Dieser König Kyros war eine Marionette in Gottes Hand. Er führte Gottes Plan aus. König Kyros verfolgte, wie gesagt, diese besondere Religionspolitik, dass er sagte, jedes Volk, was ich unterwerfe, das darf seine Religion ausüben. Deswegen durften die Israeliten zurück nach Jerusalem. Sie konnten dort den Tempel aufbauen. Und so nahm die Heilsgeschichte Gottes ihren Lauf. Letztendlich wurde Jesus in Israel geboren, der Messias der Welt kam in einem Stall zu Bethlehem zur Welt. König Kyros hat diese Entwicklung ermöglicht. Hätte er die Israeliten nicht zurückziehen lassen, es wäre alles nicht so gekommen. Gott bediente sich seiner als Werkzeug. Freilich ohne, dass Kyros davon wusste. Ja, der hatte etwas ganz anderes in Sinn. Der wollte Ruhe in seinem Reich haben. Deswegen sagte er, gebt den Leuten ihre Religion. Der kümmerte sich kein bisschen um die Heilsgeschichte und um Jesus. Das war ihm egal. Er wollte seine Steuern haben und er wollte Frieden im Reich, damit er neue Völker erobern konnte. Aber das ist eben, was Jesaja uns verdeutlichen möchte. Die Mächtigen dienen Gottes Pläne, auch wenn sie es nicht wissen. So ist das auch mit der Corona-Krise. Sie dient am Ende Gottes Plänen. Das heißt nicht, dass die Corona-Krise, jetzt mal bildlich gesprochen, das will, ja, oder dass die Corona-Krise an sich etwas Gutes wäre. Ganz im Gegenteil, die ist grausam. Vielleicht so wie so ein Perserkönig. Ja, sie breitet sich immer wieder oder immer weiter aus, dieser Expansionsdrang. Sie tötet wahllos Menschen. Ja, ganz genau wie König Kyros das getan hat auf seinen Eroberungszügen. Das ist an sich nichts Gutes und wenn man das jetzt ganz genau nimmt, auch nichts Gottgewolltes. Aber Gott bedient sich dessen. Dadurch werden sich Situationen ergeben, in denen Gott seine Ziele dann erreicht. Ohne dass wir es wissen, ohne dass wir es auf den ersten Blick ahnen, wird so dem Reich Gottes der Weg geebnet. Damit dieses Reich Gottes entsteht, operiert Gott noch auf einer zweiten Ebene, nämlich auf der persönlichen, auf der zwischenmenschlichen Ebene, sozusagen im Kleinen, im Verborgenen. Da läuft eben auf der einen Ebene diese Weltgeschichte ab mit König Kyros und der Corona-Krise, das, was wir so in den Nachrichten lesen, hören können. Und das schafft sozusagen die Rahmenbedingungen. Aber in diesen Rahmenbedingungen wirkt Gott auch im Kleinen, im Verborgenen. Von Mensch zu Mensch, unbemerkt. Und Gott wirkt im Verborgenen durch seinen Bevollmächtigten. Er verwirklicht Gottes Ziel. Von diesem Bevollmächtigten heißt es in Jesaja 42, Vers 4, aus unserem Predigttext, da heißt es, er, also der Bevollmächtigte, führt meinen Auftrag aus und richtet unter den Völkern meine Rechtsordnung auf. Noch an den fernsten Küsten warten sie auf seine Weisung. Also das macht der Bevollmächtigte. Er richtet die Rechtsordnung Gottes auf. Was bedeutet das, die Rechtsordnung Gottes? Das bedeutet, dass wir Menschen nach dem Willen Gottes leben. Dass wir unser Herz Gott zuwenden, dass wir ihn lieben, ihn, Gott und unseren Nächsten wie uns selbst. Das ist ja der Kern des göttlichen Rechtes, dass wir Gott lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Und das muss tief aus unserem Herzen herauskommen. Und wenn wir das uns so klar machen, dann verstehen wir auch, warum die Mächtigen wie König Kyros so etwas niemals bewirken können. Das kann niemals durch Gewalt erzwungen werden, dass wir jetzt Menschen erobern und sagen, ihr müsst jetzt nach Gottes Rechtsordnung leben, ihr müsst jetzt Gott lieben und euren Nächsten wie euch selbst. Das kann ein Mächtiger, ein Herrscher nicht bewirken. Das kann nur der bevollmächtigte Gottes, von dem hier in unserem Text die Rede ist, von Jesus. Jesus wirkt auf sanfte Weise. In Vers 2 heißt es, er schreit keine Befehle und lässt keine Verordnungen auf der Straße ausrufen. Ja, wäre auch sinnlos, weil Liebe kann man nicht verordnen. Das geknickte Schilfrohr zerbricht er nicht, den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Er bringt dem geschlagenen Volk das Recht, damit Gottes Treue ans Licht kommt. Also dieser Bevollmächtigte ist genau das Gegenteil von König Kyros. Der schwang sein Schwert, aber Jesus, der Bevollmächtigte, kommt sanft. Er predigt von der Liebe Gottes. Er heilt die Kranken, er ist bei den Schwachen. Da heißt es ja, er löscht den Docht, den glimmenden Docht nicht aus. Das könnte vielleicht der Glaube sein, ja, der so ein bisschen glimmt, aber noch nicht entfacht ist und auch droht, wieder auszugehen. Aber da ist Jesus eben nicht so, dass er diesen Docht auslöscht, sondern er versucht, diese Flamme des Glaubens wieder zu entfachen. Menschen feinden Jesus an, aber er wehrt sich nicht, sondern am Kreuz erträgt er die Gewalt. Gewalt selber anwenden tut er nie, er erduldet es. Und es ist genau diese Sanftmut, genau diese Liebe des Bevollmächtigten, die nun seinerseits Liebe erweckt. Liebe kann man nicht erzwingen mit Gewalt, sondern Leiden, Hingabe und Sanftmut. Das erweckt Liebe, das kann Liebe in unseren Herzen und auch in den Herzen unserer Mitmenschen erwecken. So wie es ein Liederdichter einmal ausgedrückt hat, der hat gedichtet, Liebe, die für mich gelitten und gestorben in der Zeit, Liebe, die mir hat erstritten, ewige Lust und Seligkeit. Liebe, dir ergebe ich mich, dein zu bleiben ewiglich. Also da ist zunächst einmal die Liebe Gottes, die für uns gelitten hat, die uns erlöst hat von unseren Sünden. Und wenn diese Liebe uns begegnet, dann erweckt das in unseren Herzen wieder Liebe, die sich hingeben will zu Gott. So wirkt Jesus, so wirkt der Bevollmächtigte Gottes. Also von vielen unbemerkt passiert also etwas im Verborgenen. Ja, während alle auf das Weltgeschehen starren und den Fernseher anschauen und gucken, was machen die neuesten Fallzahlen, was machen die Wirtschaftsdaten, wer kriegt welchen Impfstoff am ersten, kriegen wir den dann auch. Ja, wenn alle auf dieses Weltgeschehen gucken, passiert etwas im Verborgenen. Der Bevollmächtigte wirkt an den Herzen der Menschen. Er richtet das Reich Gottes auf. Und das ist der Punkt, wo wir als Gemeinde und jeder Einzelne von uns ins Spiel kommen. Denn Jesus tut das durch uns. Jesus möchte das durch dich machen. Jesus tut diesen Liebesdienst durch die Gemeinde. Hat mal jemand gesagt, wir sind die Füße und Hände Gottes. Ja? Ich meine, er hätte auch gesagt, ja, wenn wir nichts handeln, kann Gott nicht handeln, so nach dem Motto. Das ist falsch. Natürlich kann Gott auch durch andere Wege etwas bewirken. Aber er hat nun mal entschieden, dass er durch uns als Gemeinde, durch jeden einzelnen Gläubigen wirken möchte. Wir sind es, die das Evangelium zu den Menschen bringen sollen. Wir sollen auch diese Bevollmächtigten sein, die die Liebe Gottes zu unseren Mitmenschen bringen. Also während Christus das Weltgeschehen lenkt, bauen wir im Kleinen und im Verborgenen sein Reich. Und das sind ja nicht nur wir alleine als Gemeinde, sondern überall auf der Welt haben Christen diesen Auftrag. Da sind also Millionen kleine Hände und Füße, die wirken für Gott. Sie tun Millionen von kleinen Griffen, geben millionenfach kleine Zeugnisse. Und dadurch wächst etwas Großes heran. Auf diese Weise baut Gott sein Reich im Verborgenen. Jenseits von dem, was die Medien mitbekommen, aber kraftvoll und stetig. Darum geht es also, ja, dass wir uns auf der einen Seite klar machen, Jesus hat alles im Griff, da oben auf der Machtebene, da entgleitet ihm nichts. Und dann geht es darum, dass du mitwirkst in deinem kleinen Leben an der großen Sache Gottes. Wer in deinem Umfeld braucht Hilfe, wo du merkst, der kommt vielleicht mit dieser Krise oder auch wegen anderer Sachen nicht klar? Wer braucht Hilfe? Wer ist da offen für Jesus? Wer kommt nicht mehr weiter und merkt dieses ganze Setzen auf menschliche Kraft, dieses sinnlose Dahinvegetieren, das macht keinen Sinn mehr. Ich brauche mehr. Wer ist das in deinem Umfeld? Und wie kann ich dieser Person helfen, zu Jesus zu finden? Auf meine Art und Weise. Ja, das muss nicht immer mit Flyer und Traktat sein und drei Punkten, was man denn alles machen muss. Das kann oder das soll auf deine Art und Weise geschehen. Wenn du dir solche Fragen stellst, vielleicht mal mit in die stille Zeit nimmst und sie durchdenkst, dann entwickeln sich daraus ganz konkrete Aufträge für dich, ganz konkrete Aufgaben. Kleine Sachen, ja, aber konkret. Und wenn du diese Aufträge umsetzt, durchführst, dann hilfst du damit, die Welt zu verändern, weil du einer von Millionen anderen Christen bist, die sich das auch fragen und danach handeln. Seht ihr, das Entscheidende kommt nicht in den Nachrichten. In Nachrichten kommen die Wirtschaftsdaten, Wahlprognosen und etc. Aber das Entscheidende ist die Herzensveränderung. Das Entscheidende ist, dass die Menschen ihre Herzen verändern. Wenn wir uns nicht von Grund auf verändern, dann kann die Politik da Gesetze machen, wie sie will, und man kann auch sonstige gute Vorschläge durchsetzen. Es wird nie etwas bringen, wenn wir unser Herzen nicht Gott öffnen. Es geht also darum, das ist das Entscheidende, dass Menschen Jesus finden. Und das geht in aller Regel nur von Mensch zu Mensch. Oder besser ausgedrückt, es geht von dir zu deinem Nächsten. So breitet sich Gottes Reich aus. Fassen wir es zusammen. Die Botschaft von Himmelfahrt lautet, Christus lenkt die Welt. Er hat alle Macht. Das ist die Überschrift, die wir mitnehmen sollten. Und dann dürfen wir wissen, dass Jesus dieses Weltgeschehen, was aus unserer Sicht außer Kontrolle geraten ist, lenkt und leitet. Es sieht aus unserer Sicht chaotisch aus, doch Gott nutzt gerade dieses Chaos, um sein Ziel durchzusetzen, weil er dadurch immer Situationen schafft, in denen er Menschen mit seiner Liebe erreicht. Das möchte er. Er möchte Menschen mit seiner Liebe erreichen. Und dazu wirkt Jesus im Kleinen. Millionenfach spricht er Menschen an, um sie zu gewinnen. Und er tut es in allererster Linie durch seine Gemeinde. Sprich durch uns, sprich durch dich und mich. Auch durch dich und mich will er Menschen ansprechen. Dieses Wissen hilft uns, die aktuelle Weltlage zu verstehen. Es sieht chaotisch aus, doch das sollte uns nicht beunruhigen. Denn wir haben ja das Alte Testament und dort die Geschichte Israels. Und da ging es drunter und drüber. Ja, das war für die oftmals noch viel existenziell gefährdeter, als es jetzt für uns ist, die Situation. Aus der Geschichte Israels wissen wir, Gott bedient sich des Chaos. Gott wird die Situation nutzen, um seine Liebe zu den Menschen zu bringen. Und dafür will Jesus dich gebrauchen. Du bringst seine Liebe zu deinen Mitmenschen. Und so wird Gottes Reich aufgerichtet und Gott schreibt Geschichte mit dir. Amen. Ja, mit Gott Geschichte schreiben, haben wir gesagt. Das geht durchs persönliche Zeugnis und es geht durchs Gebet. Das sind die zwei Dinge, die wir tun können. Zeugnis geben wir heute Nachmittag. Beten wollen wir jetzt. Wir machen eine Gebetsgemeinschaft und wir können laut oder leise beten und ich schließe diese Gebetsgemeinschaft dann ab. Herr Jesus, überall, wenn wir in die Welt schauen, sehen wir, dass Macht korrumpiert. Je mächtiger die Leute werden, desto korrumpierter werden sie manchmal auch oder meistens. Und wir danken dir, dass das bei dir gerade nicht der Fall ist, dass deine Macht nicht dazu geführt hat, dass du unbarmherzig und kalt wurdest, dass du Schwache niederdrückst, sondern genau das Gegenteil. Du bist der Sanftmütige, der den glimmenden Docht nicht auslöscht, der ja auch bei uns schaut, wo ist da vielleicht Glaube nur noch am Glimmen, aber das eben nicht unbarmherzig beiseite wischt, sondern liebevoll versuchst, diesen Docht wieder zu entfachen. Ich danke dir, dass du nicht zwingst, kein Gewaltregime errichten möchtest, sondern dass du deine Rechtsordnung aufrichten möchtest, dein Reich, was aus Liebe heraus entsteht, was daraus entsteht, dass Menschen verstehen, was du für ein wunderbarer, herrlich liebender Gott bist. Und wir danken dir, dass wir diese Botschaft haben, dass wir, wenn unsere Mitmenschen nicht mehr weiter wissen, dass wir das teilen können, diese Botschaft, dieses Wissen, dass es einen liebenden Gott gibt, der Sünde vergibt, der das ewige Leben für uns bereithält, der Zukunft schenkt. Das dürfen wir weitergeben und dafür danken wir dir. Und ich möchte dich bitten, dass du uns in der nächsten Woche so ganz konkret Situationen zeigst, wo wir Zeugnis geben können, wo wir auf unsere Art und Weise, nicht nach irgendeinem Schema F, sondern so, wie es unserer Persönlichkeit entspricht, von dir zeugen dürfen. Bitte leite uns da durch deinen Geist. Ich möchte dich bitten, dass du uns segnest am heutigen Tage. Danke für dieses wunderschöne Wetter. Strahlend, hell und klar ist die Sonne. Und sie ist ein Gleichnis für deine Schönheit und deine Macht. Amen. Wir hören auf unser Abschlusslied, das ist unser Segenslied, Geh unter der Gnade. Ich möchte euch segnen und ich bitte euch aufzustehen. Gottes Frieden, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Nehmt nochmal Platz. Wir hören gleich auf das Postludium. Mit dem Rausgehen wisst ihr Bescheid. Ich wünsche euch von hier vorne einen schönen Himmelfahrtstag. Ist ja perfektes Wetter. Rhodes machen einen Ausflug, weiß ich. Fahrradtour oder was steht an? Ja, das ist doch schön. Andere vielleicht Garten. Ja, Fahrradtour, das ist doch was. Ne? Sollte man sich überlegen. Okay, macht's gut und wir sehen uns Sonntag wieder.